eine Diskussion heute moderieren dürfen. Wir haben ein Titel unserer Tagung gehabt, Lernen im Umbruch? Und dieser Titel ist vor 4, 5 Monaten entstanden. Mittlerweile sage ich Lernen im Umbruch, Rufzeichen, zumindest ein Rufzeichen. Das ändert sich sehr viel. Nehmen wir weg in unserer eigenen Lehre wahr, nehmen wir mit unseren Schüler, Schülerinnen wahr, es ändern sich die Lernprozesse, es passiert viel. Für die sogenannte Next Generation sind Internet und neue Medien ein Teil ihres täglichen Lebens. Wer von Ihnen Kinder hat, kann das bestätigen. Ja? Und was ich denke, was die Next Generation ausmacht, ist, sie haben die Welt vor allem durch digitale Medien erfahren. Dass wir nicht, das ist ganz anders, als wir die Welt erlebt haben, wahrgenommen haben, ist wirklich ein sehr großer Unterschied. Aus diesem Grund würde ich einmal behaupten, denken diese Kinder, Jugendlichen, junge Erwachsene anders als wir, schreiben anders Texte als wir, denken multimedial, vernetzt. Und wenn ich jetzt als Lehrende vielleicht eine lineare Seminararbeit erwarte, werde ich sagen, die können ja nicht einmal schreiben. Aber ob ich das verstehe, was sie können, sei dahingestellt. Vielleicht ganz kurz noch, wer ist diese Next Generation? Gibt es unterschiedliche Leute, die sich das auf die Fahnen schreiben, dieses Wort definiert zu haben. Aber sie sind 1982 oder später geboren, das heißt fast alle unserer Studierenden sind bereits Next Generation. Sie haben sehr viele Stunden bei Videos verbracht, am Fernseher verbracht, sie haben ganz viel kommuniziert, am Handy, über E-Mails. Sie haben nicht besonders viel gelesen. Ganz eine andere Kultur, als wie es zu unserer Zeit der Fall war. Und nun stellt sich die Frage, sind wir Lehrende, Lehrerinnen und Lehrer, und ist unser Ausbildungssystem fit für die Next Generation? Diese Frage werden wir heute in der Panel-Diskussion nicht beantworten können. Jedoch, ich möchte sie diskutieren und anreißen. Und ich freue mich sehr, 4 Diskutantinnen und Diskutanten hier begrüßen zu dürfen, sorgsam ausgewählt. Ja, vielleicht fange ich gleich links an. Herr Thomas Eibel hat Telematik studiert, war 7 Jahre in der Wirtschaft und ist seit 2000 HTL-Lehrer an der Grazer Bulme. Er betreut Notbuchklassen. Das heißt, er hat wirklich seit 2000 sehr intensiven Kontakt mit dieser Next Generation. Frau Katrin Fiegel ist heute aus Wien gekommen, vielen Dank dafür. Sie hat Diplomstudium Psychologie studiert, Doktoratstudium Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Sie war an der Uni Wien tätig und sie hat im E-Learning auch wissenschaftlich beforscht, sehr viel Projekt- und Lernaktivitäten gemacht. Sie war auch Tutorin und ist vor ganz kurzer Zeit zur Wirtschaftsuni gewechselt. Herr Franz Riegler hat Lehramt Französisch-Latein gemacht, ist Lektor am Institut für Romanistik der Uni Graz, Schulkoordinator für Elsa-Schulen, E-Learning in der Schule, ist für mich so ein bisschen Vertreter des Ministeriums auch, also da geht es wirklich um die Rahmenbedingungen der Lehre und des Lernens und ist Lehrer am DRG Keplerstraße und auf dem Wissenschaftlichen Gymnasium in Graz. Und Frau Eva Einziger hat Lernstudium Anglistik und Romanistik belegt, ist Assistentin am Anglistikinstitut und Lehrende an der FH Joanneum für Englisch, vor allem Englisch glaube ich, nur Englisch in technischen Studiengängen und setzt sehr viel E-Learning ein. Ja, und ich freue mich jetzt auf eine sehr spannende Diskussion. Wir haben hier am Panel so viel an Inhalten, an Ideen sitzen, dass es mir leid tut. Es gibt auch zeitliche Rahmenbedingungen, dass wir keine Fragen aus dem Publikum zulassen werden, sondern wirklich hier diese 4 Diskutanten, Diskutantinnen unter sich diskutieren werden. Wir laden Sie ein, zuzuhören und vielleicht Ihre Fragen dann für eine Pause aufzunehmen. Ja, gehen wir es an. Die erste Frage, die ich stellen möchte, ist eine Frage zu unseren Beobachtungen. Woher kommen Sie? Aus der Lehre, aus dem Privatleben, aus Gesprächen mit anderen? Was nehmen wir an Veränderungen wahr und was daran ist positiv unserer Meinung nach? Was ist negativ unserer Meinung nach?
Ja, da mache ich den Anfang, wenn ich schon neben dir sitze. Also meine Wahrnehmungen kommen aus der eigenen Lehre, eben am Studiengang Software Design an der FH Joanneum in Kapfenberg. Und die sind sehr positiv, und zwar deswegen, weil für mich E-Learning, das ich jetzt erst seit 2 Jahren mache, also eigentlich eine relativ kurze Zeit, also weil für mich E-Learning eine ganz große Bandbreite an didaktischen Methoden anbietet. Und die Beobachtungen, die ich da mache, sind eben diese, dass die Studierenden sehr zufrieden sind, dass es die Lernerautonomie fördert, dass es mehr Spaß macht und dass wir einfach viele, viele Möglichkeiten haben zu unterrichten. Also ein großer positiver Aspekt. Als negativ nehme ich jetzt eher außerhalb des Hauses wahr, dass E-Learning irgendwie für manche Leute ein Gespenst ist, dass es da viele Berührungsängste gibt, also eine große Skepsis oder aber auch eine übertriebene Begeisterung, also dass man alles gut findet, weil es halt bunt und schnell und neu ist. Also das wären so meine ersten Wahrnehmungen.
Gut, setze ich gleich fort. Also meine Erfahrungen sind insofern vielschichtig, weil sie einerseits aus dem Schulalltag kommen, als Lehrer selbst. Ich bin aber auch in der Lehrerfortbildung und Ausbildung tätig. Also auch hier mache ich sehr viel Erfahrung im Bereich E-Learning, suche möglichst immer unterstützt mit E-Learning zu arbeiten. Ich möchte mich aber heute vor allem konzentrieren auf den Bereich der Strategien auch des Ministeriums, das heißt, was hier an E-Learning läuft, was hier sozusagen angeboten wird, was hier sozusagen auch von mir ein bisschen reflektiert werden kann in diesem Bereich, denn da gibt es eine ganze Menge. Und möchte hier gleich ein bisschen einhaken mit den positiven Erfahrungen. Es tut sich einiges meiner Meinung nach im Schulbereich und das schon seit einigen Jahren. Wir sind mit Pilotprojekten schon, jetzt glaube ich das 7. Jahr, aktiv, also 7 Jahre schon sozusagen wirklich groß angelegte E-Learning-Projekte, wo viele Leute aufspringen können. Es gibt in der Lehrerfortbildung wirklich Meilensteine. Es gibt neue Ausbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel EPICT. Das ist ein, wenn man so ganz salopp sagt, ein pädagogisch-didaktischer ECDL für Lehrer. Also nicht nur auf der technischen Seite, sondern vor allem auf der didaktischen Seite. Das ist also etwas, was ich positiv sehe. Es gibt Pilotprojekte, heute schon den E-Learning Cluster wurde schon angesprochen, das Projekt ELSA wurde auch schon erwähnt, wo wirklich Lehrerinnen und Lehrern geholfen wird, von unten herauf, also in der Implementierung sozusagen, Hilfestellungen von allen Seiten zu geben, auch finanzieller Natur, wo Schulen nur aufspringen müssen. Es gibt auch sehr viele im Bereich der Individualisierung, sehr viele Möglichkeiten jetzt sozusagen aufzuspringen und etwas Neues zu machen in diesem Bereich. Ja, das Ganze entwickelt sich immer mehr zu einem Schulentwicklungsprogramm. Das heißt, wo E-Learning eigentlich im Hintergrund ist, mit der ganzen Technik und mit dem Ganzen, wie es funktioniert, sondern eigentlich, wo sich Schulen fragen müssen, wie gehen wir mit unseren Entwicklungen um, wo wollen wir hinkommen. Das heißt also, E-Learning hat angeregt, dass man in den Schulen viel mehr über die Didaktik spricht. Das sehe ich positiv. Negativ sehe ich die Entwicklung der letzten Jahre vor allem, dass es trotzdem noch immer sehr techniklastig ist. Das heißt, es wird sofort in den Informatikbereich gedrängt und nicht so sehr ein Thema für alle Lehrer, so selbstverständlich, das muss man erst initiieren. Dann natürlich persönlich finde ich, dass die Entwicklungen immer zu langsam fortschreiten, aber da muss ich auch selbst lernen, Geduld zu haben. Ich vermisse auch Schulen, die innovativ denken und sagen, wir schaffen unsere Fächer ab, wir unterrichten fächerübergreifend. Ich würde gerne die 50-Minuten-Stunde abschaffen zum Beispiel, ich sehe das also auch als Hemmnis dabei. Und ich sehe viel zu wenig echte, lebende Kooperationen in den Schulen, schulübergreifend und auch mit anderen Institutionen.
Gut, also meine Perspektive ist natürlich mehr die aus der Sicht der Hochschullehre, da ich eben an der Universität unterrichte, also vor allem Informatikstudenten in Fächern wie Mensch-Computer-Interaktion, Projektmanagement, wissenschaftliches Arbeiten oder Medienpädagogik. Insofern habe ich natürlich bei mir die Studenten, die sich vieles auch jetzt gerade im Bereich Web 2.0 einfach erwarten. Also da kommt dann so Sachen wie, warum kann das Forum noch nicht RSS oder nächste Woche bin ich nicht da, kann ich per Videokonferenz zugeschaltet werden. Also ich habe gerade, also bei den Informatikstudenten ist es natürlich so, die erwarten das. Und ich merke auch eine sehr große Begeisterung, wenn man dann solche Medien einsetzt im Unterricht. Also wenn man dann in der Vorlesung zum Beispiel mit YouTube-Videos beginnt, also das ist wahnsinnig gut, kommt wahnsinnig gut an. Also wir haben da zum Beispiel Usability-Analyse von Präsidentschaftszeiten der USA, also verschiedenste YouTube-Videos, und da hat man dann auch online in den E-Portfolio-Tagebüchern gesehen, dass die Studenten dann noch zu Hause Videos recherchiert haben, YouTube-Videos ausgetauscht haben. Also gerade das nehme ich sehr positiv wahr, oder zum Beispiel auch, dass wir in den Lehreinheiten Wikis eingesetzt haben, dass Studenten ihre Wikis geschrieben haben zu Unterrichtsthemen. Da sind die Studenten auch von den Tools begeistert und sind da voll bei der Sache. Also wo ich eventuell eine Gefahr sehe dann manchmal, weil es ist doch sehr wenig Präsenzeinheit, die man eigentlich mit den Studenten verbringt. Wir haben dann teilweise auch Experimente gemacht mit Online-Feedbacks während den Lehrveranstaltungen, also dass wir in den Lehrveranstaltungen zum Beispiel wir Online-Abstimmungen gemacht haben auf der Lernplattform, oder wenn es Referate gegeben haben, dass wir simultan die Studenten online ihren Kollegen Feedback geben haben lassen. Und da war für mich so ein bisschen der Umschwenk, dass da verliert man vielleicht auch wieder an Präsenzzeit, die man jetzt zwar mit E-Learning verbringt, aber eigentlich auch mit realer Kommunikation verbringen könnte. Also wo die Studenten dann gesagt haben, eigentlich vielleicht wäre es ihnen sogar lieber gewesen, jetzt wirklich zu diskutieren und das nicht online zu machen. Also das sind so meine ersten Wahrnehmungen. Wobei bei uns ist natürlich ein spezifischer Fall, dadurch, dass wir Informatikstudenten haben und ich auch aus einem E-Learning-Forschungsbereich komme, dass wir regelmäßig sehr viel einfach ausprobieren mit den Studenten gemeinsam.
Ja, die Schüler, die ich habe, sind vor 15 bis 20 Jahren. Beobachtung unter den Lehrern, also jetzt in diesem schulischen, verschulten Bereich ist, dass schon das Hauptaugenmerk, so wie schon angesprochen worden, auf der Technik liegt. Das heißt, funktioniert der Computer, funktioniert der Beamer, erster Schritt. Ich setze mal, ich hinterfrage mein Schulsetting überhaupt nicht, sondern bis jetzt habe ich mit Overheads gemacht, super, jetzt baue ich dann mal die Folien ausdrucken, jetzt habe ich den Querrechner und den Beamer, aber sonst ändert sich nichts. Das ist der erste Schritt in diese Richtung. Und plötzlich kommt es aber zum Clash, weil die Schüler mitmachen. Sie erwarten sich was anderes, wie wir auch schon gehört haben. Und plötzlich kommt es zum Konflikt zwischen der Lehrperson, die ja noch standardmäßig, unter, also wie sie es gewohnt ist, unterrichten will, und den Schülern, die sich plötzlich was anderes erwarten. Für mich war die Frage, brauche ich das Web 2.0? Muss ich da fit sein? Wozu muss ich als Lehrer fit sein für Web 2.0? Geht mir das was an? Und ich habe für mich so die Antwort gegeben, naja, ein Punkt ist, die Schüler lernen ja auch jetzt schon mit Web 2.0. Nur ich als Lehrer kriege das ja gar nicht mit. Ich habe Schüler drinnen, die dem Unterricht nicht folgen, meinem Unterricht nicht folgen, dafür aber zum Beispiel seinen Rechner Linux aufsetzen und da irrsinnig viel lernen, dass sie natürlich aus dem Internet, aus Foren, wissen, wie das geht. Sie holen das Wissen dort ab. Das heißt, sie lernen jetzt schon mit Web 2.0, nur ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Und da ist dann auch die Frage, es geht ums Lernen. Es geht oft, muss ich mich daran erinnern, dass es nicht darum geht, dass die Schüler das tun, was ich will. Das ist ja nicht Lernen. Sondern es geht darum, dass der Schüler was lernt. Und das ist leider ein Prozess, der schwierig zu steuern ist und effizienter für den Schüler ist, wenn er das lernen kann, was ihn interessiert und dort stark weiterkommt. Also die Schritte, die er dann machen kann, sind wesentlich größer. Die Frage fit für Web 2.0 ist meiner Meinung nach auch die Frage, welche Vision habe ich vom Lernen, wie soll das Lernen in 20 Jahren stattfinden. Stelle ich mir dann immer die Klasse vor, und wir haben halt elektronische Medien, was sich die Schüler verbinden, oder wie schaut das überhaupt aus? Habe ich da überhaupt nur einen Saal, wo sich die Schüler treffen? Was stellen wir uns vor, wo soll es hingehen mit dieser Technologie?
Ja, ich möchte vielleicht noch was hinzufügen, weil Sie gesagt haben, meine Studierenden sind Informatikstudenten und Studentinnen, da ist die Begeisterung klar. Warum mir das Thema so wichtig ist, ist, dass meine Studierende studieren Sozialarbeit. Ja, und ich habe im Sommersemester das vierte Mal EDV 3 Kommunikation und Kooperation im virtuellen Raum unterrichtet. Und in den ersten zwei Jahren hat es generelle Ablehnung von diesem Fach gegeben. Ja, wenn ich A begeisterten Studenten gehabt habe, dann war ich schon glücklich. Und meine Stimmung nach diesen Übungen in Kleingruppen war immer eher so Lust, sich aus dem dritten Stock zu stürzen. Es war wirklich furchtbar. Seit letztem Jahr wissen die Studierenden mehr und heuer habe ich bis auf zwei Studierende, die gesagt haben, ich mag den Computer nicht so besonders gern, alles wirklich begeisterte Studierende drin gehabt, wie ihre Informatikstudenten, mit ganz großem Internetwissen, ganz großem Wissen über die Werkzeuge, kreativ, spielerisch, Lust an den Experimenten, die ich mit ihnen mache. Und ich habe gedacht, ja, okay, ich habe gerade noch sie auch HTML programmieren lassen, damit sie dann die Wiki-Seiten schön gestalten können, weil ich dachte, ich muss sie irgendwo fordern und ein bisschen frustrieren auch noch. Sie können bereits alles, was ich unterrichte. Ja, und das ist so der Ausgangspunkt dann eigentlich gewesen zu diesem Panel hier auch. Ja, sind wir überhaupt noch fit, die zu unterrichten? Und was ich jetzt gehört habe aus der Runde, war so eine große Begeisterung, sehr viel Positives jetzt von den Schüler, Schülerinnen, Studierenden her, viele tolle Projekte, die es gibt, in unserer Beobachtung, und Negatives eigentlich außen. Von dir, oder es wird nicht kooperiert, aber gibt es so in unserem Unterrichtssetting auch Sachen, die wir negativ sehen? Dann haben wir eine Frage an die Runde aus der Beobachtung.
Ja, es ist sicherlich nicht unbedingt immer befriedigend, alle, die wirklich die Sozialkompetenz zum Beispiel anzusprechen, also dass das nicht immer möglich ist, wenn ich das jetzt wirklich sehr online unterstützt mache. Das heißt, die Schüler sind angewiesen drauf, je jünger sie sind, auf die Bezugsperson des Lehrers. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, hier ein ausgewogenes Maß zu finden. Je jünger die Schülerinnen und Schüler sind, desto mehr. Aber ich denke, das brauchen sie immer wieder so, Bezugspersonen. Und man kann das sicherlich nicht alles online vermitteln. Das heißt also, ich bin sehr viel unterwegs und durch meine Tätigkeit oft nicht an der Schule. Da passiert oft sehr viel online. Und manchmal habe ich dann das Gefühl, die Kinder sind ganz glücklich, wenn ich wieder mal in der Klasse bin und mit ihnen ganz normal arbeite. Ich sehe das aber als durchaus als ganz normalen Prozess der Abnabelung und des sich Gewöhnens an die Bedürfnisse, die heutzutage eben gefordert werden von der Wirtschaft, von einem neuen Arbeitsplatz, wo dann die Schüler hinkommen.
Es ist vielleicht auch so, dass das Ganze ja die Kommunikation verändert. Also es ist auch bei meinen Studierenden so, dass wir 60% online haben. Und dann sieht man sich halt einmal drei Wochen nicht. Und das stimmt schon, dass das dann gar nicht immer so einfach ist, wenn man dann wieder Präsenz hat, weil man muss dann die Atmosphäre und so, das baut sich dann immer wieder neu auf. Und ich denke, dass da schon ein Unterschied ist, ob das jetzt Kinder sind oder ob es eben Erwachsene sind. Und ich nehme an, dass es mit Erwachsenen leichter geht, eben aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Was für mein Fach, also was ich in meinen Stunden immer beobachte, wenn wir uns jetzt synchron arbeiten, online, dass sich dann eine andere Atmosphäre aufbaut, die aber auch sehr gut ist. Also es ist anders, aber es ist nicht schlechter. Und ich glaube, dass einfach auch die neue Form der Kommunikation, egal ob es jetzt asynchron oder synchron ist, dass das einfach Teil unserer Welt ist und dass das für uns einfach dazugehört. Und dass man das mehr kommunizieren muss für die Leute, die damit noch nicht arbeiten oder vielleicht Skepsis haben.
Ich denke mir vor allem jetzt, dass gerade diese Web 2.0 Technologien, vor allem, also ich sehe sie persönlich mehr so als Add-on für Lehrveranstaltungen, um sie einfach in den Interaktivitätsgrad höher gestalten zu können. Aber ich denke mir, eben was sicher nicht zu kurz kommen darf, ist natürlich, dass man face-to-face sich austauscht, diskutiert, Zeit hat, wirklich also miteinander zu sprechen im Unterricht. Also da sollten auf keinen Fall Abstriche natürlich gemacht werden. Aber ich sehe es mehr so als spielerisches Add-on ein bisschen auch zum Unterricht mit diesen verschiedenen Möglichkeiten.
Ja, was mir einfällt dazu ist immer eine Studie, wie glücklich oder wie gerne die Schüler in die Schule gehen. Und das Überraschende war, dass 90% der Schüler, glaube ich, total gerne in die Schule gehen. Nicht um was zu lernen natürlich, sondern um den sozialen Austausch zu haben. Das heißt, um in der Schule ihre Freunde zu treffen. Also dieser soziale Austausch ist wichtig. Die Frage ist jetzt, ist die Schule für diesen sozialen Austausch da oder zum Lernen? oder wie kann ich das kombinieren? Das ist mir zurzeit nicht ganz klar, also was jetzt wirklich die Aufgabe ist. Wenn ich jetzt Schulsituation typisch hernehme und sagen wir mal 10, na, wenn es schlimm hergeht, 10 Stunden Unterricht, die Schüler sitzen drinnen, haben Frontalvortrag, wie viel von diesen 10 Stunden haben sie den sozialen Austausch? Wenn nicht die Lehrperson die Didaktik ändert, dass auch ein Austausch möglich ist, den Großteil der Zeit, die die Schüler in der Schule verbringen zurzeit, kommunizieren sie nicht miteinander. Also diesen Vergleich jetzt wird so viel kommuniziert und der Austausch, das soziale Lernen ist da, mit, wenn ich das Internet habe, dann habe ich das nicht mehr. Ich glaube, der ist nicht ganz hundertprozentig stimmig, weil das jetzt auch nur sehr beschränkt haben, außer die Lehrperson hat schon geschafft, den Unterricht zu ändern, die Didaktik, das offen zu gestalten. Und ich glaube, dort ist der springende Punkt, und ob ich dort einen Computer habe oder keinen Computer. Was ich schon sehe, ist, der Frontalvortrag, oder das ist mein Eindruck, funktioniert mit dem Computer nicht mehr. Sobald ich vorne stehe und die ganzen Schüler haben Internet, dann kann ich keinen Frontalunterricht mehr machen, Frontalvortrag, das wird nicht angenommen. Es muss sich die Form ändern und da bin ich auf der Suche.
Wobei ich glaube, dass wir einfach in Parallelwelten manchmal wohnen, dass die Schüler schon in einer ganz anderen Sphäre leben. Das heißt, wenn ich meinen normalen Frontalunterricht herunterspule, glaube ich zwar und bin selber glücklich, kann den Stoff eintragen und gehe die nächste Stunde. In Wirklichkeit kommunizieren die Schüler über ihr Handy, über was weiß ich was, andere Möglichkeiten, teilen sich da Sachen mit, was ich gar nicht weiß. Und ich glaube, dass einfach die Schüler völlig einer anderen Welt leben und wir noch künstlich glauben, es gibt diese Schule noch, die schon längst nicht mehr gibt, weil die Schüler das ganz anders sehen. Also da prallen schon Welten, glaube ich.
Wobei ich vielleicht auch gerade zu dem Thema dazu sagen darf, also ich persönlich habe es sehr angenehm gefunden, jetzt gerade Frontalunterricht, also Vorlesungen in Notebook-Klassen zum Beispiel oder in PC-Hörsälen an der Universität, weil gerade da merke ich ja auch, habe ich die Möglichkeit, Publikumsfragen zu stellen und die Studenten recherchieren das dann live auf Google oder in anderen Online-Datenbanken. Also gerade da kann ich mir dieses Medium auch zu Hilfe nehmen, denke ich mir. Also es kommt mir teilweise, die kommen mir dann teilweise fast aktiver beteiligt vor, wenn sie gleichzeitig recherchieren können online.
Wobei ich glaube, da ist schon ein Unterschied zwischen Kindern und eben jetzt Erwachsenen. Also ich denke mir persönlich das schon oft, wie würde ich das jetzt machen, wenn die 12 wären? Weil ich habe ja auch mein Praktikumsjahr in einem Gymnasium gemacht, wo ich 12-Jährige in Englisch gehabt habe. Das ist anders. Ja, klar. Also, und dann ist es auch so, wenn meine Studierenden das Gerät jetzt im Präsenzunterricht mit haben und die sind irgendwo anders, ja, sollen sie. Ich meine, das ist die eigene Verantwortung, ne? Aber wenn ich jetzt 12-Jährige unterrichte, muss ich ja doch als Lehrkraft schauen, okay, ich kann das nicht akzeptieren, wenn der irgendwo anders ist, sage ich mal. Also das ist sicher.
Da brennt mir wieder die Frage auf den Lippen, welches Alter ist dann der Übergang?
Das ist auch die Frage.
Meinst du, ab wann dann diese
Selbstständigkeit eintritt?
Das ist die Frage, wann wir es gesellschaftlich verlangen, glaube ich. Also ich glaube nicht, man kann sagen, da ist sie einfach da mit 16 oder 17, sondern das ist was, wo man gesellschaftlich sagt, okay, ab da ist es einfach so. Weil wenn jemand das auf der Uni oder auf der FH macht, dann ist es ja auch für ihn oder für sie selbst nicht gut, aber es ist halt die Eigenverantwortung.
Spannend wird sicherlich, wenn die jetzt 12-Jährigen dann auf der Universität sitzen. Ich glaube, die werden dann wieder ganz anders funktionieren. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie die dann so viel Frontalunterricht, so gut er oft sein kann und so wertvoll er ist, gefallen lassen.
Damit ist ja gar nicht, immer gemeint, dass die dann meinen Frontalunterricht stören. Das kann auch eine Gruppenarbeit sein. Also ich glaube, wir sollten nicht immer nur die zwei Extreme, Frontalunterricht und nur mal Web 2.0-Verwendung so gegeneinander stellen, weil dazwischen spielt sie sich auch.
Ja, gut, damit würde ich gerne zur zweiten Frage überleiten. Wir haben jetzt gehört, was gibt es für Beobachtungen aus unterschiedlichen Hintergründen. Die zweite Frage ist vielleicht ein bisschen angeklungen schon, es geht so um die Stimmung, die Gefühle. Ja, ich muss lernen, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe da alles Studierende drin, die sind
in meinem Fall mit EDV 3 noch einmal auf den Punkt gebracht, eigentlich viel kompetenter als ich. Was kann ich denn dann überhaupt noch? Ja? Also, wie sehr sind jetzt Lehrer, Lehrerinnen, Lehrende an den Hochschulen auch verunsichert und werden von diesen Erwartungen der Studierenden, mein Kollege macht super E-Learning, ich mache es noch nicht, dann kommen die Studierenden erwarten, ich mache das jetzt auch. Wie gehe ich damit um? Und was mich interessiert ist so, wie geht es uns persönlich mit unserer Wahrnehmung auf der einen Seite und auf der anderen Seite, welche Strategien habe ich aber auch, mit dieser Veränderung umzugehen in meiner Lehre, in meinem Unterricht?
Ja, das Gefühl, unsere Stimmung, für mich ist natürlich eine ganze Mischung auf. Das eine ist, ich finde es sehr positiv, dass diese Möglichkeit jetzt, die sie mit dem Computer ergibt, durch die Diskussion über die Pädagogik und Didaktik und da, wie wir gehört haben, Schulentwicklungsanlass sein kann, das zu überdenken. Persönlich freut es mich, dass ich die Möglichkeit habe, das alles einzusetzen und zu nutzen. Im Schulbereich, wo ich jetzt bin, sind es oft Einzelaktionen, die Lehrer machen. Es gibt kein wirklich gemeinsames Vorgehen. Es gibt dann Seilschaften, wo man gemeinsam versucht, weiterzukommen. Und da ist ab und zu schon sehr mühsam, weiterzukommen, weil es einfach da die Kollegenschaft, wie du anklingen hast lassen, teilweise spaltet oder so, oder da Gräben aufgerissen werden. Ich mache nicht mit dem Computer und dann kommt die Rechtfertigungswelle und warum sollte ich? Das ist einfach mühsam. Das heißt, da hat dann eher so ein negatives Gefühl. Teilweise dann auch durch die Umsetzung im Unterricht, ich stelle mir das so schön vor. Und dann wird viel gespielt, zum Beispiel in der Klasse, und wie gehe ich damit um? Wie kriege ich das Disziplinäre für mich als Lehrer in den Griff, dass die Schüler auch das machen, was ich will? Nicht nur, was sie wollen, wie beurteile ich das? Kommen nur von Haufen Unsicherheiten. Mir kommt vor, in den letzten 9 Jahren, wo ich das gemacht habe, hat sich doch einiges geklärt. Also, ich habe es auf mich zukommen lassen. Ich denke, es wird ganz positiv in die Richtung weitergehen. Wir haben eh keine andere Möglichkeit, uns aktiv damit auseinanderzusetzen. Denn die Schüler wachsen damit auf, ja. Haben Aufholbedarf, definitiv.
Vielleicht jetzt zu meinen Stimmungen und Gefühlen. Also bei mir ist einerseits sicherlich, ich merke eben durch Web 2.0 und dergleichen kann man Studenten eben dort abholen, wo sie sich gerade in ihrer Lebenswirklichkeit auch befinden und was ihnen in der Freizeit auch Spaß macht. Also insofern erlebe ich das als sehr positiv, dass sie da mehr dabei sind dann bei der Sache und dass man mehr Interaktion ermöglichen kann im Unterricht. Was ich auch sehe, emotional dann teilweise ist es natürlich so, wenn man jetzt Dinge im Unterricht einsetzt wie Online-Lerntagebücher oder dergleichen, da sehe ich schon, also es wird von den Studenten dann teilweise nicht mit demselben Spaßfaktor erlebt, als wenn sie selber Blogs zum Beispiel verfassen. Also das finde ich dann manchmal ein bisschen schade. Also dass wir dann nicht sozusagen, also diese mediale Reichhaltigkeit oder Qualität nicht auch erreichen können im Unterricht, teilweise auch sicher. Mir kommt auch vor, jetzt im Vergleich zum Beispiel von Computerspielen oder Online-Plattformen wie StudiVZ, selbst wenn es das wird ja alles teilweise im Unterricht dann übernommen, aber sozusagen es kommt dann, also mir kommt manchmal vor, wir können dann doch teilweise an der Universität aus Finanz- und Zeitmitteln nicht dorthin kommen, was es sonst noch im Web gäbe. Also das finde ich dann teilweise ein bisschen schade persönlich. Und so meine persönliche Strategie ist natürlich dadurch geleitet, dass ich auch im E-Learning-Bereich forsche, ergibt sich natürlich so, dass jetzt vieles, was ich jetzt auch auf Konferenzen oder von Kollegen höre, dass wir vieles ausprobieren in den Lehrveranstaltungen, wobei es dann auch sehr wichtig ist für mich, das auch jetzt online oder mit den Studenten im Gespräch zu reflektieren. Also, dass wir dann auch wirklich fragen, wie sie zum Beispiel die Peer-Reviews oder Online-Tagebücher oder dergleichen, was halt eben eingesetzt wird an Möglichkeiten, wie Sie das empfinden und ob Sie das auch denken, dass man das weiterverwenden sollte. Also, dass man die Studenten wirklich auch teilhaben lässt, ob sie das auch so gut finden und inwiefern das weiterverwendet wird.
Ja, ich möchte meine Stimmung sozusagen oder meine Gefühle wieder auf diese bundesweite Schulsituation in Österreich konzentrieren und merke da eine große Aufbruchstimmung, schon wie vorher angekündigt. Das heißt also, viele Schulen beginnen, haben schon vielleicht schon länger begonnen, manche Schulen, manche steigen auf jetzt. Also ich merke aber gleichzeitig auch, dass die Kluft größer wird. Das heißt also, die Kluft zwischen denen, die da jetzt schon richtig eingestiegen sind und denen, die sozusagen jetzt hier nichts machen in diesem Bereich, und zwar vor allem nicht so sehr auf der technischen Seite, das lässt sich alles verschmerzen, aber auf der didaktischen Seite. Das heißt, also Kolleginnen und Kollegen sind nicht bereit, sich didaktisch oder pädagogisch weiterzuentwickeln und bleiben dann buchstäblich irgendwo auf der Strecke. Das heißt also, gerade in Schulen, die sehr stark im E-Learning-Bereich tätig sind, merken wir, dass also der Druck von der Elternschaft, von den Schülern dann relativ stark wird, dass solche Dinge auch weiter betrieben werden in der Regel, sodass sozusagen diese Lehrer mehr oder weniger immer mehr im Eck stehen. Mittlerweile, glaube ich, hat das auch die Schulen erfasst, die jetzt noch nicht so ernsthafte Konzepte für Schulentwicklung haben. Da wäre dann gleich sozusagen Ideen und Strategien. Ich kann wirklich nur jeder Bildungseinrichtung, und das betrifft wahrscheinlich sicherlich nicht nur Schulen, raten, gemeinsame Strategien zu entwickeln. Gemeinsame Strategien, wie man vorgeht mit neuen Medien in der Institution. Das bedeutet nicht, dass ich den einzelnen Lehrer, die Lehrkraft einschränken möchte, aber auf der anderen Seite, dass ich eine Institution überlegen soll, wo sie hingehen geht. Und da gibt es gerade aus dem ELC und ELSA-Bereich schon wirklich sehr gut durchdachte Ziele, die schon zigmal ausprobiert worden sind. Also wir haben in etwa 100 ELC-Schulen, 100 ELSA-Schulen, also das sind doch immerhin schon 200 Schulen, die also hier jahrelang Erfahrungen gesammelt haben. Hier könnte man auf diesen Schatz sozusagen zurückgreifen und in der eigenen Schulentwicklung sozusagen also Schritte vorwärts machen für diese Schulen, die also noch nicht dabei sind. Wichtig ist auch eine Veränderung der Lehrerrolle in der Strategie mit einzubauen. Lehrer müssen sich bewusst sein, dass sie sich wirklich selber verändern müssen, wenn sie jetzt mit diesen Medien arbeiten. Werden Lehrkräfte nicht herumkommen, gerade im Web 2.0, sich da auseinanderzusetzen, sonst ist es einfach der althergebrachte Unterricht einfach mit einem anderen Medium und keine echte Veränderung. Ja, grundsätzlich wäre ich dafür, dass man mehr Begeisterung in die Schulen bringt, nicht nur jetzt durch diese Medien, sondern überhaupt durch die ganze pädagogisch-didaktische Umstellung. Ich rede bewusst nicht von Spaß. Spaß kann man natürlich auch immer haben, aber mir wäre lieber die Begeisterung, denn manchmal ist es wirklich hartes und ja, anstrengendes Arbeiten, das eben dann mit Begeisterung vielleicht besser funktioniert.
Ja, also da kann ich mich nur anschließen. Ich finde es auch gut, was du gesagt hast zu der Institution, dass es irgendwas Institutionalisiertes geben muss, weil das hilft, dass nicht die Lehrer immer Einzelkämpfer sind. Also egal, ob es jetzt AHS oder an der FH ist und bei uns. Also ich habe eben das große Glück, dass ich einfach Unterstützung kriege. Ich habe einen technischen Support, ich kann Didaktikkurse zu E-Learning machen, ich habe auch eine Betreuerin, die ich am Handy nerven darf, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und das hilft mir auch, weil natürlich Mama ist man auch überfordert. Ich meine, vor 2 Jahren, wie es geheißen hat, ja, möchtest du das machen? Habe ich gesagt, ja, toll, aber ich habe eben keine Ahnung gehabt. Ne? Und das können ganz konkrete Dinge sein, dass man mal eine Bildschirmübertragung machen muss. Es ist eh total simpel, aber ich habe halt nicht gewusst, wie es geht. Ne? Und wenn man dann wirklich jemanden hat, der oder die einem da helfen kann, dann funktioniert das alles. Also, und bei mir selbst beobachte ich so eine begeisterte, manchmal auch Überforderung, weil es einfach so viel gibt. Es gibt so viele Tools und man denkt sich, ja, das habe ich noch nicht ausprobiert, das sollte ich auch einmal machen. Und ich sage mir dann immer, ja, so one step at a time, mach mal das und schau, wie das funktioniert. Und dann kannst du im nächsten Semester wieder was dazu nehmen. Also so arbeite ich für mich persönlich. Und was mir auch immer sehr wichtig ist, dass man das immer prüft auf den didaktischen Nutzen hin. Also nicht einfach nur verwenden, gut, man kann auch immer was ausprobieren, ich meine, so ist es jetzt nicht, aber mir zu überlegen, okay, wie kann ich das in meinem Fach mit meinen Studierenden umsetzen, sodass es Sinn macht. Und mit dem fahre ich eigentlich ganz gut momentan. Oder sehr gut.
Ich kann da vielleicht ergänzen, dass es auch im Schulbereich Supportmöglichkeiten genug gibt, nur dass es oft Schulen gar nicht so sehr wissen. Ich werde oft kontaktiert von Lehrerinnen und Lehrern von irgendwo, die einem sagen, ja, ich möchte auch, aber ich habe ja niemanden, die Technik funktioniert nicht, und gar nicht wissen, dass es also vom Bildungsbereich hier Möglichkeiten gibt. Das heißt, wenn ich mich sozusagen der Herausforderung stelle und ein Konzept verfolge wie ELC oder ELSA, habe ich eigene Fortbildungsmaßnahmen, die die Schule finanziert bekommt, in gar nicht geringem Ausmaß. Gibt es Konzepte wie E-Buddies, die sozusagen Personen, die eine Person die andere unterstützt, aber das ist sehr, sehr oft gar nicht bekannt und muss sozusagen auch erst an die Kollegenschaft weitergegeben werden, dass solche Dinge genutzt werden. Das ist halt oft sich die Gemütlichkeit bei den Lehrkräften gegenüber einer Innovation, die man vielleicht sozusagen für eine Institution womöglich längerfristig das Überleben sichert, wenn ich mich neuen didaktischen und pädagogischen Herausforderungen stelle.
Die Frage ist, warum ich als Individuum, als Lehrer, der an der Schule unterrichtet, mich umstellen soll. Was habe ich persönlich für Nutzen? Im Endeffekt ist es nur Mehraufwand. Ja. Und dann Anführungszeichen, das heißt, ich stehe sowieso in der Klasse, ob ich jetzt einen Computer habe oder nicht, ist egal, ich kriege gleich viel Zoll. Im Gegenteil, wenn ich jetzt E-Learning betreibe und irgendwas anderes mache, dann besteht noch die Gefahr, dass ich am Nachmittag eine Mail kriege, dass ich beantworten soll, oder der Schüler sich das erwartet. Bis jetzt habe ich gut unterrichtet, hat es keine Probleme gegeben mit Eltern, mit Schulverwaltung, also was wollt ihr eigentlich jetzt? Also es gibt keinen Grund dafür, außer wenn der Druck von den Eltern kommt. Ja.
Genau, ja, wobei ich aber sagen muss, man kann dann schon sagen, also diese Welt meiner Meinung nach funktioniert nicht mehr, dass man sozusagen wirklich den althergebrachten Unterricht weiter so macht, da ist der Einzige, der vielleicht noch annähernd zufrieden ist, der Lehrer, aber wenn man sich die ganzen disziplinären Schwierigkeiten in den Schulen anschaut oder die ganzen sozialen Schwierigkeiten, die man hat in der Schule, so oft ist der Lehrer ja viel mehr Mama und Papa für die Kinder, als die Eltern das sind, weil die einfach keine Zeit mehr haben. Das heißt, es sind viele Dinge mitzubeachten und da habe ich natürlich eine Chance, wenn ich hier mich umstelle, die Schüler zu aktiveren Teilnehmerinnen im Unterricht machen und hier sozusagen mit den Kindern als Partnern arbeite, hier eine ganz andere Unterrichtsqualität zu erreichen. Das heißt also, viele sozusagen reformierte Lehrer, die also sagen, ich setze das ein, sind einfach zufriedenere Lehrer, weil sie trotz Mehraufwand in der Vorbereitung vielleicht eine Reihe von Unterrichtsphasen haben, wo sie entspannen können oder eher entspannen können, wenn ich sage, Schülerinnen und Schüler arbeiten selbstständig eben zum Beispiel mit Hilfe digitaler Medien und sind nicht mehr auf einen Lehrer angewiesen, der 6 Stunden Frontalunterricht macht und dann fix und fertig aus der Klasse hinauswankt. Also in dem Sinn, glaube ich, diese Arbeitszufriedenheit der Schüler und dann letztlich auch der Lehrer, wenn sie mal die Phase der Umstellung überwunden haben, ist schon ein Anreiz, das trotzdem anzugehen.
Ich glaube, da ist genau diese Kluft, also in dieser einen Haltung, wie mache ich den Unterricht und der Lehrer und zwischen den Lehrern, die aufgesprungen sind.
Ich denke, da gibt es vielleicht so, kann man den Faden ziehen zur Hochschule, bei uns an der FH gibt es berufsbegleitende Studiengänge und ein Lehrender oder eine Lehrerin, die dort unterrichten will, muss E-Learning machen. Punkt. Ja, das heißt, ich denke, irgendwann einmal werden die Lehrenden, die das nicht können, nur mal in Ausnahmefällen unterrichten können. Die werden sich von alleine verschwinden, denke ich. Das Zweite, wo ich noch rückmelden wollte, wäre so, dass sich auch die Schulen verändern. Ich denke, das ist das, was wir in den Hochschulen, da sind wir vielleicht schon ein bisschen weiter, sehr massiv mitbekommen haben, dass E-Learning natürlich ganz weitreichende Kreise zieht, auch ins Arbeitsrecht. Ja, muss ich hier sein, wenn ich E-Learning mache? Auch in die Bezahlung, wenn ich wesentlich mehr leiste, wird das abgegolten, auch in die Karriere. Hilft mir was, wenn ich E-Learning mache? Bis zu, wer macht Hotline am Wochenende, an den Abenden für berufsbegleitende Studiengänge. Und da gibt es so ganz viele Problemfelder, die an den Hochschulen noch lange nicht gelöst sind, aber zumindest beschäftigen wir uns schon damit. Ja, damit möchte ich gerne zur letzten Frage übergehen. Und zwar möchte ich einen kurzen Blick in die Zukunft machen. Das war jetzt eine Bestandsanalyse im Prinzip. Wo stehen wir im Moment? Wie geht es uns jetzt? Und jetzt möchte ich so fragen, ja, was planen wir? Wie reagieren wir? Wie wird sich die Rolle der Lehrenden noch weiter ändern? Wird es in 20 Jahren keine Schulklassen mehr geben? Was wollen wir? Wie sollten sich die Rahmenbedingungen ändern? Haben wir eine Vision, wie es weitergeht?
Also ich denke, vielleicht noch anschließend ein bisschen auch an die Rahmenbedingungen, weil das Problem ist ja sicher für Lernende, die jetzt auch nicht direkt vielleicht mit E-Learning als Forschungsthema befasst sind, dass es einfach einen Mehraufwand bietet. Und da denke ich mir, sind
gibt es an den Universitäten ja teilweise Modelle, dass man dann bis zu ein Drittel von der Frontalunterrichtszeit in E-Learning oder Blended Learning Aktivitäten einfach dafür verwenden kann, also dass man das nicht wirklich in der Freizeit oder so dann machen müsste. Oder dass, also finde ich auch sehr gut, dass es dann wirklich E-Tutoren gibt, die das auch zeitlich betreuen, dann die Formen und dergleichen. Also ich denke mir, das ist so eine Rahmenbedingung. Andererseits, Rahmenbedingungen sind auch so Basisdinge wie, dass es einfacher ist, in einem PC-Hörsaal oder dergleichen mit Web 2.0 zu unterrichten. Oder dass ich jetzt mehr brauche als eine 50-Minuten-Unterrichtseinheit, um so etwas einfach dann einzusetzen im Unterricht. Und ich denke mir, von der Rolle des Lehrenden gehe ich sehr stark, also ich spüre es jetzt bei mir, ich unterrichte seit circa 4 Jahren, war es eigentlich von Anfang an so, E-Learning war auf jeden Fall immer schon mit dabei, aber ich sehe das stark, dass jetzt weniger eben vom Frontalunterricht und von der Wissensvermittlung es weggeht, mehr zu einer eben Moderatorenrolle und teilweise auch, dass man mehr den Studenten vielleicht auch hilft, bis sie selbst das Wissen auch aneignen können, also stärker zur Interaktion und mehr weg von der reinen Vermittlung.
Das sehe ich auch so, weil das gerade in meinem Fach sehr stark ist. Also ich unterrichte im Englisch und da, ich erzähle denen ja nicht irgendwelche Inhalte lang und breit, sondern das sind einfach Fähigkeiten, die sie üben müssen. Also jetzt ist das sowieso anders. Ich meine, ich mache oft die Beobachtung, dass Lehrende, die jetzt sehr viel Inhalt vermitteln müssen, dass die oft Angst haben, dass da irgendwie Einbußen dann sind. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob das problematisch werden könnte. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir ja auch unseren Studierenden beibringen sollen, wie sie sich später Wissen aneignen können, ist der Mehrwert dann doch wieder größer. Aber das sind also Ängste, die mir manchmal kommuniziert werden.
Konkret darauf, nachdem wir die Diskussion einmal haben und vergleichbare Klassen haben, das heißt 3 oder 4 Züge parallel, 2 Klassen E-Learning, also mit Notebooks, 2 Klassen ohne. Die Frage ist, können Sie gleich viel am Schluss bei der Matura? Und mein Eindruck ist, in Notebook-Klassen, sagst du es auch mal ganz plakativ, wissen die Schüler weniger, aber sie können mehr. Sie wissen, wie komme ich zu Inhalten, sie können Informationen aufbereiten, aber bei einer konkreten Prüfung, wo es rein ums Abfragen von Wissen geht, tun sie sich schwerer, weil das teilweise auf der Strecke geblieben ist. Also für mich ist das so Wissen und Können, die Frage, die Balance. Ursprünglich haben wir sehr viel auf das Wissen Wert gelegt und jetzt tendiert es mehr, was kann der Schüler? Also vielleicht geht es in die Richtung. Blick in die Zukunft. Für mich, ich stelle mir das sehr utopisch vor, glaube ich. Zurzeit habe ich den Eindruck, dass die Schule einfach bei uns, sage ich jetzt mal, Mitteleuropa, eine sehr monopolistische Stellung hat. Will ich ins Berufsleben eintreten, muss ich durch das Schulsystem durch. Denn nur die Schule vergibt Zertifikate, damit ich einen Beruf ausüben kann. Ich habe sonst wenig Möglichkeiten, wie man einen Beruf aneignet. Wie komme ich? Ich muss durch dieses Schulsystem und muss diese Zertifikate machen. Für uns ist das total selbstverständlich. In anderen Ländern ist das gar nicht so selbstverständlich. Es gibt andere Wege auch, in einen Beruf kommen. Für mich ist E-Learning oder Computer Web 2.0 jetzt die Möglichkeit, das zu organisieren, dass ich mir auch Wissen zum Beispiel aneigne, von einem Spezialisten, wo ich nicht zeitlich oder örtlich anwesend sein muss. Das heißt, irgendwie so die Wunsch- oder Traumvorstellung, ich möchte jetzt Englisch lernen. Das heißt, ich gehe nicht in die Schule, sondern ich schaue mal, kriege einen Kontakt übers Internet mit jemandem, mache Austausch, schreibe, der korrigiert mich, finde ich jemanden, der mich sozusagen in der virtuellen Welt betreut. Kann mit dem sprechen. Und lernen, bringen wir selbst, lerne eine bestimmte Fähigkeit. was dann aufkommt, ist die Frage, okay, wer beurteilt das? Wie komme ich dann zu einem Zertifikat? Und plötzlich kommt die Frage, ja, zurzeit beurteile ich als Lehrer an der HTL bei der Matura, ob ich denn reif finde, dass der ein Studium weitermacht, zum Beispiel Medizinstudium. Ich denke mal, wieso mache ich das? Wieso beurteile ich denn seine, gut, bei Medizin stimmt es nicht mehr ganz, weil es die Aufnahmeprüfung gibt, bei vielen anderen Studien wird beurteilt, bestimmt der AHS-Lehrer zum Beispiel, wie die Laufbahn weitergeht oder kann sie unterbinden, wenn es ganz blöd hergeht. Das heißt, die Frage, wer beurteilt noch, welche Fähigkeiten notwendig sind, ist es möglich, Stichwort da E-Portfolio, dass ein Schüler in seiner Ausbildungszeit an einem E-Portfolio zum Beispiel Arbeiten erstellt, mit denen er dann zu einer Firma geht und sagt, schaut, das habe ich übersetzt, das war meine Kommunikation in Englisch, ich kann Englisch, weil das habe ich gemacht, das ist mein Portfolio. So wie ein Künstler früher herumgelaufen ist mit seiner Mappe und sein Können demonstriert hat. Das heißt, ich bin selbstverantwortlich, mir in dieser Schulzeit Arbeiten zu erstellen, mit denen ich dann zu einem Unternehmen oder wo immer hingehe und der sagt, okay, das sind genau die Fähigkeiten, die wir brauchen. Du hast zwar Englisch nicht gemacht, aber Mathematik bist super, passt für uns. Jetzt kann es passieren, dass ich durch die Matura fall, weil ich das Englisch nicht kann, aber Mathematik gut bin. Ich denke, da vergeuden wir teilweise auch Schülerressourcen durch die Wiederholschleifen und dass wir den Weg verbauen, die in anderen Ländern aber offen sind. Hängt zusammen mit unserem Bildungsbegriff, denke ich auch, den wir in Mitteleuropa haben, mit dem Was ist Matura, was ist eine allgemeine Reife, ist eine philosophische Geschichte, glaube ich.
Ja, vielleicht jetzt aus der Perspektive wieder für Österreich Schulen. Kurzfristig zum Beispiel würde ich sehr nahelegen, gerade im E-Learning-Bereich viel stärker fächerübergreifend zu arbeiten in den Schulen, weil hier sehr stark noch dieses Fachdenken vorhanden ist. Es gibt auch, oder beziehungsweise überhaupt Richtung Kurssysteme und so weiter zu denken, sodass eben hier Auffangmöglichkeiten da sind, wie der Schüler nicht einen Misserfolg haben und dann ja, ein ganzes Jahr zum Beispiel wiederholen müssen. Glaube ich, ganz wichtig ist auch, dass man die neue Dinge ins Auge fasst, also durchaus neue Dinge ausprobiert, weil durch das Ausprobieren, gerade im ELC-ELSA-Bereich, haben sich schon viele andere Dinge dann nachfolgend verändert. Das heißt, Lehrpläne müssen neu geschrieben werden, weil einfach die Tatsache andere ist. Hier kann ich nur raten, wirklich mutig auch einmal Dinge zu probieren, auszuprobieren. In diesen Netzen ist man sehr gut aufgefangen. Das heißt, da kann man alles ausprobieren und sollte man auch, um eben das System auszureizen, damit eben Lehrpläne umgeschrieben werden müssen, damit eine Matura reformiert wird, damit nicht nur mehr Wissen abgefragt wird, was so furchtbar ist, sondern dass auch wirklich andere Kompetenzen mit berücksichtigt werden können. Also das wäre so kurzfristig. Längerfristig sollte sich also, oder auch mittelfristig schon, sollten sich Schulen wirklich überlegen, klare Zieldefinitionen für die Institution zu schaffen. Da sind, glaube ich, auch die Schulleitungen gefragt, also hier nicht nur mehr sozusagen Verwaltungsorgan zu sein, sondern die Schulentwicklungsteam müssen da ganz, ganz aktiv werden, weil viele Schulen in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr überleben werden, wenn immer weniger Schüler werden. Das heißt also, das ist in dem Fall im E-Learning-Bereich ganz besonders wichtig. Und ein Aspekt zum Beispiel dazu, was auch wichtig wäre, dass man auch E-Learning zertifiziert. Das heißt, dass eine Schule schaut, wie schaut denn E-Learning aus? Denn es wird alles Mögliche als E-Learning bezeichnet und in Wirklichkeit sollte man hier gewisse Standards zumindest erfüllen, um davon sprechen zu können, zum Beispiel eine zertifizierte E-Learning-Schule zu sein. Also auch da haben wir schon Realisierungen im ELC- und ELSA-Bereich, die recht gut funktionieren.
Ja, und vielleicht könnte man so eine Zertifizierung auch für verschiedene Lernergruppen machen, also eben jetzt für Kinder oder eben auch für Erwachsene, also weil da ja Unterschiede sind, das fände ich auch spannend. Und was mir noch einfällt, das ist heute schon mal vorkommen, ich glaube, du hast das erwähnt, dass die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler anders werden oder eben auch der Studierenden. Und mir fällt das nochmal selber auf, dass sie manchmal, oder mein Kollege und ich haben den Eindruck, dass sie manchmal Probleme haben beim Leseverstehen. Und da frage ich mich dann, okay, ändern sich jetzt die Kompetenzen? Soll das so sein? Muss ich was anderes trainieren? Also ich glaube, das ist auch noch nicht so klar momentan, wo das jetzt hingeht und um was wir eigentlich wollen. Also ob da etwas verloren geht, wo wir sagen, das brauchen sie aber, oder ob das eine Kompetenz ist, die eh nicht mehr so wichtig ist und im Gegensatz dazu braucht man eine andere Kompetenz viel mehr.
Ja,
habe ich jetzt auch keine Antwort.
Ich sehe das insofern ein bisschen gelassen, wenn man sich historisch damit beschäftigt hat, wurde schon in der Antike, im alten Ägypten bemängelt, dass die Leute sozusagen ja jetzt aufhören zu denken, wenn sie jetzt zu schreiben beginnen. Also da gibt es auch im alten Griechenland sozusagen schon in der Antike die Vorstellung, jetzt muss man sich alles aufschreiben, weil man sie so nicht mehr merkt. Ja? Also sozusagen die Geburtsstunde der Bücher, wenn man so wollen, oder des Schriftlichen, wir sind ja später gekommen, war damals schon der Aufschreiben, Gottes Willen, was passiert jetzt mit unserer Gesellschaft. Ich glaube schon, dass gelesen wird, aber es wird halt anders gelesen. Wo anders gelesen? Informell gelesen? In anderen Sprachen gelesen? In der SMS-Sprache oder sonst wo? Das kann man natürlich als Abwertung empfinden, aber das ist eine Frage der Zeit. In 200 Jahren wird man vielleicht anders auf das blicken als im jetzigen Moment. Also ich glaube nicht, dass das Abendland stirbt, nur deshalb, weil jetzt der Computer stärker eingesetzt wird, obwohl das manche Lehrkräfte noch in den Schulen glauben.
Ja.
Magst du noch was sagen?
Das war nur kurz. Für diese Lehrkraft, die viel Wert auf das legt, stirbt das Abendland ja damit. Ja, sie persönlich.
Ja, für die schon, ja. Aber was sonst alles stirbt, denkt man oft dann nicht, ne? Oder was man nicht zulässt.
Ja, damit sind wir am Ende unserer Diskussion angelangt. Wir haben uns in der ersten Fragerunde mit unseren Beobachtungen auseinandergesetzt. Es hat sehr viele positive Beobachtungen gegeben, dass was sich ändert, es gibt mehr Interaktion, die Schüler, Schülerinnen, Studierenden werden aktiver, selbstverantwortlich, selbstgesteuert. Ja, das ist was, was durchaus zu beobachten ist und was allen gefällt, würde ich mal sagen. Bezüglich der zweiten Frage, unsere Stimmung, Gefühle und dann welche Strategien haben wir, da ist im Mittelpunkt sehr auch ja, die Didaktik gestartet. Ja, das ist was, was mir persönlich am E-Learning so gut gefällt, dass es die Didaktik wieder viel mehr in den Mittelpunkt der Überlegungen zu Lehre und Lernen gerückt hat. Einfach, wie herkömmliche Lehre funktioniert, wissen wir. Wir sind alle Schule gegangen. Wie E-Learning funktioniert, wissen die meisten von uns nicht, weil wir zu alt sind, um E-Learning erlebt zu haben. Das heißt, wir sind hier wirklich frisch, was auszuprobieren und zu entwickeln. Und jetzt so diese Gedanken für die Zukunft. Der Prozess wird weitergehen. Er ist noch lange nicht abgeschlossen. Und ja, ich denke gerade dieser historische Vergleich mit dem Schreiben und den Büchern so als Abschluss, wenn sich viel ändert, gibt es viel Unsicherheit, aber es gibt auch ganz viele begeisterte Personen, die mit uns gemeinsam Szenarien weiterentwickeln, Sachen ausprobieren und schlussendlich der Lehre einen größeren Stellenwert geben, als sie in den letzten Jahrzehnten gehabt hat. Also ich denke, gerade an den Hochschulen merkt man, dass Lehre anders angesehen wird, dass nicht mehr nur Forschung das Ziel der Hochschulen ist.